Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Also ich sehe schon mal rot. Schönen guten Abend. Snoop Dogg hat eine neue Platte draußen, die heißt Bush und ist heute erschienen und hört sich unverkennbar nach Pharrell Williams' funkigen Trademark-Sound an. Der hat die komplette Platte produziert und da sind viele Gäste drauf auf diesem neuen Snoop Dogg-Album mit dabei, zum Beispiel Gwen Stefani, Kendrick Lamar, der Rapper T.I. und auch Stevie Wonder. Damit willkommen zum Soundcheck auf Radio 1. Die Gäste heute Abend sind Claudia Gerd und Fanny Tank von Radio 1. Hallo.
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 Nadine Lange vom Tagesspiegel.
Abend.
Und an der Technik ist Stefan Lindner. Mein Name ist Elissa Hirsemann. Letzte Woche, am 1. Mai, ist der Soundcheck ja leider ausgefallen. Wir haben ein bisschen was nachzuholen heute. Es gibt neue Alben von Mumford & Sons, My Morning Jacket, Roisin Murphy. Und los geht's mit dem in jeder Hinsicht programmatischen Album von Tokotronic. Claudia und Fanny haben sich auch rote Klamotten angezogen. Das sieht echt super aus. Jetzt geht's halt los mit Tokotronic. Claudia Gerd stellt es vor.
Genau, 1993 trafen sich drei Studenten in Hamburg und beschlossen, zusammen eine Band zu gründen. Als neues Aushängeschild der sogenannten Hamburger Schule wollten Schlagzeuger Arne Zank, Bassist Jan Müller und Sänger Dirk von Lozo eins, und zwar Teil einer Jugendbewegung werden. Und wussten wiederum eins nicht, nämlich, dass viele ihrer Songtitel und Textzeilen zu Slogans werden, die fast berühmter werden als sie selbst, Tokotronic. Um nur einige Slogans zu nennen, die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht breit, pure Vernunft darf niemals siegen oder es ist egal, aber so will ich es doch nicht haben, wir sind hier nicht in Seattle, Dirk, oder natürlich das Wichtigste, sag alles ab. Und man hört schon, es wird selbstredend auf Deutsch gesungen. Und nach den ersten drei Post-Grunge-Alben kam dann 1997 mit dem Album Es ist egal, aber das der erste Stilwechsel, was ein beliebter Sport der Band bleiben soll. Also immer mal wieder was anderes probieren, sonst wird's ja langweilig. Und ihr Trainingsjacken und asymmetrische Frisurenlook, den die Band eigentlich nur aufgetragen hatte, weil er so abwegig war, war mittlerweile zur Mode geworden. Spätestens nach oder seit ihrem 98er Album K.O. Okay wird klar, die Texte werden immer bildhafter, assoziativer und zu einer Art Gegenwartsreflexion. Also selbst wenn von eigenen Erlebnissen bzw. Befindlichkeiten die Rede ist, dienen sie doch dazu, sich in gesellschaftliche Diskurse einzumischen und aktuelle Verhältnisse darzustellen. Ihre Texte werden demnach immer spannender und auch unbequemer. Die Musik hingegen mit dem neuen vierten Bandmitglied Rick MacPhail immer poppiger. 2005 mit dem Album Pure Vernunft darf niemals siegen zeigen sie einmal mehr, dass sie spüren, dass ein Thema in der Luft liegt, noch bevor es alle anderen merken. Und so brüllen sie direkt im ersten Song der Platte ganz Deutschland ein Jahr vor der Fußball-WM entgegen, aber hier leben? Nein, danke. Und bringen damit ja schon etwas aufs Tapet, was nach der WM überall diskutiert wird. Darf man sich in Deutschland dem Gefühl, man ist wieder wer und schmückt die Häuser mit der Nationalflagge ohne Scham hingeben? Ansonsten beziehen Tokotronic eine klare politische Haltung eher außerhalb ihrer Texte mit diversen Solidaritätsaktionen. Und jo, dann, es folgt ihre eigene Berlin-Trilogie, die in Zusammenarbeit mit dem Berliner Produzenten Moses Schneider entsteht, der seitdem ihr Haus- und Hofproduzent ist. Demnach also auch das letzte Album Wie wir leben wollen und nun auch das aktuelle sogenannte Rote Album produziert. Es thematisch bei Wie wir leben wollen, vor allem um den Körper als Festung und die Befreiung daraus, geht's nun auf dem neuen, als Konzeptalbum deklarierten Album um die wichtigste geistige Sache überhaupt, nämlich um die Liebe. Und zwar in all ihren Spielarten, und das hat natürlich auch mit dem Körper zu tun und der Tokotronic-Song über Sex kann man nur auf Englisch reden, vom ersten Album ist dann wohl passé.
Genau so heißt dieser Song, Jungfernfahrt, vom aktuellen Album von Tokotronic, ein rotes Album, und rot ist sehr programmatisch, also es ist ein Album über die Liebe, es ist ein Album, das am 1. Mai erschienen ist, dem Kampf- und Feiertag der Werktätigen. Sie haben sich mit Nelken fotografieren lassen. Und was ich an den besonders geilen Move fand an diesem VÖ-Datum, also an diesem Veröffentlichungstag, dass der 1. Mai ja ein Tag ist, wo die Geschäfte geschlossen haben und man das Album eigentlich gar nicht kaufen kann. Kann es natürlich online irgendwie sich erwerben. Das fand ich sehr schön. Überhaupt muss ich sagen, Tokotronic setzen irgendwie fort, was sie seit Jahren machen. Sie werden immer besser. Oder geht es nur mir so?
Also immer besser finde ich nicht, eher immer anders. Also ich persönlich fand ihre Anfangszeit eigentlich die geilste Zeit, muss ich sagen, weil ich da in der Schule war, weil ich aus Hamburg komme, weil das damals einfach so die, ja, Claudi hat es ja alles schon erzählt, also diese Zeit von wir sind hier nicht in Seattle, Dirk und so weiter, das war eigentlich meine emotionalste Zeit mit Tokotronic, die auch nie wieder natürlich so war, aber ich meine, das ist ja auch klar, weil das sind nicht mehr die von damals, wir sind nicht mehr die von damals und insofern finde ich, jetzt ist eine andere Zeit und Tokotronic haben es in diese andere Zeit geschafft als Band über all die Jahre, haben geschafft, sich immer weiter zu verändern und dabei nicht irgendwie sich dem, ich meine, das sind Hits natürlich und das ist Pop, aber sie haben sich trotzdem immer ihre eigene Schiene irgendwie freigeschaufelt und bewahrt und das finde ich beachtlich.
Ja, das ist das Beeindruckende an denen, so lange, jetzt 22 Jahre oder wie viele es sind, im Geschäft zu sein und immer noch relevant zu bleiben und immer noch interessant zu sein. Also es ist nie langweilig, wenn ein neues Tokotronic-Album rauskommt. Sie haben natürlich auch Formschwankungen. Also ich finde nicht, dass sie immer besser werden. Also ich finde das Album besser als Schall und Wahn, aber es gibt allem davor, die wiederum, also Pure Vernunft darf niemals siegen, finde ich zum Beispiel noch besser. Also das ist ja bei jeder Band so, aber es unterschreitet nie ein Niveau. Und mir gefällt dieser Ehrgeiz der Band, sich immer wieder so Aufgaben zu stellen. So, jetzt schreiben wir ein Konzeptalbum, so. Und das darf jetzt nicht peinlich sein und jetzt versuchen wir das mal. Und klar, das geht auch nicht in allen Fällen gut. Es gibt da schon auch so ein paar Ausrutscher. Aber die treiben sich immer weiter voran und ich finde die Ergebnisse, wie jetzt dieses rote Album, immer noch sehr interessant und beeindruckend.
Ja, unbedingt. Also ich glaube auch, dass das nicht nur dir so geht, sondern allgemein jeder gespannt ist, was dann jetzt wohl kommen wird und was sie sich jetzt für eine Aufgabe gestellt haben. Auch welchen musikalischen Einfluss sie jetzt vielleicht noch mehr gelten lassen wollen. Das sieht man ja auch an der Musikpresse irgendwie. Die war ja komplett voll. Also jede einzelne kleine Zeitung hatte irgendwie dieses Album im Programm. Und
auf dem Cover,
ja,
eigentlich.
Sogar
auf jedem
genau,
Cover. Jedes Cover war rot.
Ja, wirklich Wahnsinn. Genau, also super. Super, dass man sowas hat. Also.
Wir hören mal noch einen Song von diesem Album, Ich öffne mich, von Tokotronics rotem Album. Wir müssen auch hier leider draufgehen, weil Bands heutzutage die Tendenz haben, irgendwie nur noch Songs ab 5 Minuten zu machen.
Wenn sie gut sind.
Ja. Ich öffne mich von Tokotronic und ehrlich gesagt, bei diesem Song war ich total überrascht, weil ich dachte, ich öffne mich, Dirk von Lutzer öffnet sich. Und also dieser Song war für mich wirklich eine große Überraschung, weil der so geradeaus ist, nicht um die Ecke formuliert. Und er besingt halt die körperliche Utopie. Und ich finde, an diesem Song und an dem ganzen Album sieht man schön, dass dieses Album tatsächlich eine Gruppenarbeit war. Das war mir bisher nicht so klar, was die Texte angeht. Weil ich glaube, für Dirk, heißt Dirk von Lotso, bedeutet, ich öffne mich auch in diesem Kontext, dass er die anderen auf seine Texte hat gucken lassen, weil er gemerkt hat, wenn es halt um die Liebe geht, man darf nicht schwafeln, sonst wird's peinlich. Man muss wirklich explizit und reduziert, präzise, stringent texten.
Na, ich glaube auch, das ist so ein bisschen sein Wissensdurst, weil ich glaube, er hat dabei rausgefunden, dass er, also wie in dem Song ja vielleicht auch ein bisschen beschrieben, dass es am Körper und dann auch wahrscheinlich übertragen auf die Seele, Punkte gibt, die der andere als Gegenüber viel besser sieht und dadurch auch viel besser kennt als man selbst. Ich meine, das muss man sich erstmal als Kontrollmensch vielleicht auch bewusst machen und auch verkraften. Aber dann ist es ja total spannend, weil man dann über den anderen zur Wahrheit kommt. Und was kann es denn Schöneres geben?
Aber ich fand das wirklich, das ist eine Leistung, so nach 22 Jahren, so wie es die Band jetzt gibt, ist es ja, da ist man so eingespielt und dann kommt man sich vielleicht auch doof vor, weil man meint, die anderen zu kennen und die kennen einen. Und wenn man dann sowas wie seine Texte der Band zum Sezieren vorlegt, das kann auch echt wehtun, glaube ich.
Aber man darf auch nicht die Altersweisheit unterschätzen. Mhm. Also die meisten Leute kommen ja erst mit einem gewissen Alter dazu, diese Öffnung zuzulassen. Insofern finde ich, ist das auch was Natürliches, was mich persönlich gar nicht so überrascht hat, sondern wo ich eher denke, ja klar, also so, wenn man jung ist und zumal Mann, ist meine Erfahrung, geht die Tendenz immer eher nicht so.
Danke, das als Mann. Davon würde ich gerne mehr erfahren, von deiner Erfahrung als Mann.
Das machen wir dann oft eher.
Darüber reden wir hier heute nicht, denn es ist ja das rote, absolut weibliche Soundcheck-Ensemble. Aber ja, was wollte ich sagen? Genau, dass es auch viel damit, glaube ich, zu tun hat, dass ab einem bestimmten Punkt geht es eben nicht mehr so darum, eine bestimmte Rolle oder eine Maske oder irgendwas aufrechtzuerhalten, sondern da besteht gerade das Abenteuer darin, sich zu öffnen.
Das ist auch ein gutes Stichwort mit der Klarheit, was du auch vorhin gesagt hast. Das findet sich ja auch in der Musik. Die ist ja recht geradeaus und auch transparent. Da ist Luft, wie du geschrieben hast, auch im Teaser. Das ist wirklich gut gemacht. Und also gerade bei diesem Song, der irgendwie so ein tolles Intro hat, das von mir aus noch viel weiter gehen könnte, mit so einem kleinen, das zieht sich die ganze Zeit durch, so ein, wir haben gesagt, das ist so ein Marimba- oder Kalimba-Melodiechen und immer diese relativ straighten Indie-Rock-Gitarren, die ich eigentlich immer dachte, mit denen bin ich fertig, aber plötzlich gefällt mir das wieder. Das hat mich wirklich total überrascht, überhaupt dieses klare Indie-Rock-Sound, den die hier haben, ja, wie unpeinlich der ist. Das ist für mich fast mit die größte Leistung von dieser Platte und der Bass ist auch manchmal so schön weit vorne. Ich habe teilweise einen Ohrwurm von Jan Müllers Basslicks gehabt, also ja. Toll.
Ja, ich glaube auch, das ist so, also ich habe das Gefühl gehabt, das gehört natürlich auch wieder zusammen, ja, die Musik und der Text. Und das sind ja so Zitate aus der Post-Punk-Phase, so die 80er, die guten 80er. Und da waren die ja vielleicht alle mal zum ersten Mal verliebt. So. Und vielleicht haben sie das deshalb benutzt jetzt, um dieses Gefühl wieder zu evozieren.
Okay, ein letzter Song von dem neuen Tokotronic-Album. Das ist der Song für Radio 1, Die Erwachsenen. So, die Männerversteher-Runde gibt dem Tokotronic-Album diese Wertung.
Hit, 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 Hit.
Ja, genau. Was anderes hat sie auch nicht verdient. Ich wollte gerade noch für Komplettisten ist noch wichtig zu wissen, es gibt auch die Tokotronic-Chroniken von Jens Balzer und Martin Hosbach. Am 19. Mai ist da im Prinz Charles die Präsentation. Und nächste Woche sind Tokotronic auch unsere CD der Woche. Und falls sie den Soundcheck Award gewinnen sollten, weil sie haben sich ja eben dafür qualifiziert, ist Andreas Müller schon wieder raus, weil Claudia Gärt und ich auch diesen Award genau wie bei Blur überreichen werden. Ja, jetzt geht's weiter.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Jetzt geht's weiter mit Mumford & Sons.
Ja, Mumford & Sons ist eine Band, die es nicht ganz leicht hat, weil sie nämlich erstens klug ist, weil sie viel Talent, viel Musikalität, unwahrscheinlich viel Power und eigentlich auch eine ganz gute Intention hat. Blöderweise ist diese Band aber sehr schnell sehr groß geworden, in einem Rausch geradezu. Und da folgt dann fast schon natürlicherweise irgendwann immer der Moment, in dem man fällt oder zumindest das Gefühl hat, innehalten zu müssen und wo etwas ganz Neues kommen muss, also eine Neuerfindung. Und ich glaube, die beginnt im Fall von Mumford & Sons mit der Platte, die wir gleich hören werden. Sie heißt Wilder Mind. Vorher aber ein ganz kurzer Rückblick. Ihren Erfolg verdankt diese Band dem Schließen einer Marktlücke, kann man sagen, indem sie nämlich eine Art massentauglichen Folk, Bluegrass, Alternative Rock produziert, der so in wurde, aus unerfindlichen Gründen, vor allem bei jüngeren Menschen, dass sie es in die allergrößten Stadien schafften, und zwar innerhalb von 2 Jahren. Also zwischen 2009 und 2012 hat diese Band die Welt im Sturm irgendwie erobert und plötzlich nur noch in O2 Worlds und sonst wo gespielt, auf rein akustischen Instrumenten, aber eben bombastisch aufgezogen. Damit waren sie so eine Art Akustik-Boyband, richtig postermäßig, und kamen dementsprechend auch nicht mehr so viel dazu, sich weiter Gedanken zu machen, über mehr Gedanken zu machen als über ihre Welttourneen, die nicht enden wollten. Zwischendurch haben sie dann trotzdem noch, weil sie ja Musik spielen, die rootsy ist und weil sie aus einer Tradition kommen, die eigentlich sehr volksnah ist, haben sie dann immer so Stopover-Shows auch gespielt in verschiedenen Ländern, also in Schottland, oft in den Highlands und irgendwo in Irland und eben an Orten, wo diese Musik auch herkommt, ganz ursprünglich gesehen, haben also die Nähe zu ihren Hörern dann doch auch gesucht. Und zuletzt war ihr Frontmann Marcus Mumford auch ganz groß präsent in der Dokumentation und auch auf dem Album The New Basement Tapes von T-Bone Burnett. Das war die Neuauflage der echten Basement Tapes von Dylan and the Band. Da wurde er, glaube ich, dann auch noch den Mumford-Hassern so richtig sympathisch, die Band eigentlich nicht mögen. Und jetzt kommt eben dieser große Cut. Jetzt waren die Mumford & Sons zurück in London, in ihrer Heimatstadt, und haben gesagt, nach all dem Erfolg müssen wir uns von irgendwas trennen. Es muss neu werden. Und das haben sie auf extremste Form umgesetzt, indem sie sich von allem getrennt haben, was sie ausgemacht hat. Von Banjos, von Mandolinen, von der Fußtrommel. Und jetzt die Elektrik für sich entdeckt haben. Ob das eine gute Idee war oder eher schlecht oder auch egal, darüber können wir gleich reden. Wir hören jetzt mal die erste Single, die wahrscheinlich jeder schon kennt. Sie heißt Believe.
Mumford & Sons mit Believe von ihrem aktuellen Album Wilder Mind, was diese Woche auch schon Album der Woche auf Radio 1 war. Die Band hat viel Schelte dafür bekommen, dass sie Banjo, Kontrabass und was weiß ich noch alles gegen elektrische Gitarren und Synthesizer eingetauscht haben. Für mich persönlich ergibt das im Bandkontext von Mumford & Sons irgendwie total Sinn. Also die Frage ist jetzt natürlich, wo diese ganzen Gimmick-Instrumente weg sind und der Trademark-Sound irgendwie auch über den Jordan gegangen ist, ob sie dann nicht nur eine von vielen Gitarren-Rockbands sind, die die Welt schon immer gesehen hat.
Genau, das ist der Punkt. Also das braucht man nicht. Also es ist, die klingen wie eine x-beliebige Indie-Rock-Band und noch niemals eine besonders inspirierte. Ich meine, habt ihr das Schlagzeug eben gehört? Das war doch ekelhaft abgeschmackt. Und wie die Gitarre dann in der Mitte da so losheult. Ich meine, man kann das verstehen. Die wollen jetzt endlich mal, die sind schon die ganze Zeit im Stadion, aber haben da immer nur diese kleinen Pling-Pling-Instrumente und wollen jetzt einfach mal rocken. Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich finde es nur so wahnsinnig langweilig, dass ich glaube ihm das auch gar nicht. Also dieses...
Nee. Das finde ich jetzt nicht. Ja, genau.
Das ist dann noch ein anderer Aspekt. Also diese ganzen Seelenpeins, die hier verhandelt werden, die Geschichten von Trennung und der Vergänglichkeit der Liebe und so, das kommt noch dazu. Aber ich finde es eigentlich vor allen Dingen musikalisch total schrecklich.
Ich finde, musikalisch ist es dann eher, also würde ich sagen, geht's in Richtung Ehrlichkeit. Also, weil ich glaube, die haben vorher schon versucht, immer diesen Sound zu machen und jetzt ist es nur konsequent zu sagen, jetzt machen wir es mit den richtigen Instrumenten.
Klar.
Also mit denen, die diesen Druck dann auch natürlicherweise irgendwie erzeugen. Und deshalb verstehe ich es schon auch, dass sie das machen.
Also sie haben ja selber im Interview mit dem NMI gesagt, haben uns immer schon als Rockband gesehen, wir hatten immer die falschen Instrumente. Also das ist jetzt quasi, sie sind jetzt aus ihrem falschen Körper in den richtigen übergegangen. Und ich verstehe auch, dass sie das als Befreiung empfinden. Ich mochte sie auch vorher schon nicht besonders, muss ich dazu sagen. Dieser Stadionfolk, dieses Hymnische und so weiter, das hat mich eh immer gestört. Ich bin froh, dass das Banjo weg ist. Das hat mich in der Tat immer sehr genervt.
Also mir ging es am Anfang wie Nadine. Ich habe am Anfang gedacht, Gott, was für Plattitüden, was soll das sein? Das Schlimme ist gar nicht, dass es elektrisch ist, sondern das Schlimme ist, dass es keine Seele hat. Das dachte ich anfangs. Aber in diesem Fall, und das finde ich deshalb interessant, weil es eben dieser neue Sound ist, ging es mir mit dem zweiten und dritten Hören plötzlich immer weniger so. Und das war bei keinem anderen Mumford & Sons Album bisher bei mir der Fall. Obwohl ich ja eigentlich eine Affinität zu den Instrumenten habe. Ich habe nie gemocht, wie die eingesetzt haben. Ich liebe akustische Instrumente, aber ich liebe sie dann, wenn sie auch wirklich akustisch eingesetzt werden und nicht im Stadion. Insofern war ich auch selber nie ein großer Mumford & Sons Fan. Was ich aber immer gut fand, und da würde ich Nadine widersprechen, ist die Innigkeit oder so eine gewisse, also die Verausgabung, die diese Band bei allem hatte, was sie gemacht hat.
Die Leidenschaft.
Genau, also das ist dann so was Springsteen-eskes, also immer wirklich am Limit alles zu geben. Das, finde ich, kommt auch rüber. Also das scheint mir auch überhaupt nicht irgendwie aufgesetzt. Und das kommt dann doch auch, wenn man länger diese Platte hört, auf dieser Platte auch wieder rüber. Das mögen nicht die besten Texte sein. Die sind vielleicht auch noch nicht so mehrdimensional in ihrem Denken, wie vielleicht eine Band oder wie sie vielleicht in 10 Jahren sein könnten. Das muss man ja auch bedenken. Die sind ja nicht noch nicht so
Die sind
alt.
Irre jung. Die sind noch
genau,
nicht mal 30.
Das also. Finde ich nämlich auch ist ein Punkt. Mhm. Und dafür haben sie dann doch ein relativ gutes Gespür dafür, wie es jetzt vielleicht weitergehen könnte. Also ich sehe das als Anfang von etwas und nicht so festgefahren, so muss es jetzt bleiben, sondern das war jetzt die Tuchfühlung und da kann aber noch ganz viel kommen, glaube ich.
Aber sind das gute Songs? Ich weiß nicht. Da bleibt doch auch nicht.
Wir hören jetzt einen sehr guten aus meiner Sicht, wo auch vor allem Markus Mumfords Stimme und die Art, wie er damit arbeitet, sehr im Vordergrund steht.
Monster von Mumford & Sons. Und Funny Tank ist gerade total abgegangen zu diesem Song.
Ja, weil das einfach so geil ist. I'll turn into a monster if you pay me enough. Das ist schon geil. Dann fuck your dreams, diese Stelle. Also mir ist auch dieser Sound 1000-mal lieber als zum Beispiel sowas wie Snow Patrol oder so, den ja dasselbe passiert ist wie Mumford & Sons, nur mit einem anderen. Also die waren nicht so bekannt vorher und haben dann Stadionrock gemacht und wurden dann irgendwie bekannt. Das ist ja bei Mumford & Sons etwas anders. Aber ich finde, ihr früherer Sound hat mich irgendwann nur noch genervt. Das war einfach nur noch Gewumse. Da war wirklich nur noch diese Fußtrommel. Und jetzt zum Beispiel so eine Art Song, da sind doch viel mehr Zwischentöne und da ist diese Stimme auch mal einfach entspannt und groovt so richtig und ist nicht nur dazu da, irgendwie 50.000 Leuten einzuheizen. Und das finde ich schon.
Aber du hast dir das schon sehr arg schön gehört, muss man sagen. Ich meine, er singt in dem Lied auch, yours is the face that makes my body burn. Also das ist ja wirklich uroberabgeschmack. Und in dem Lied passiert auch wirklich nicht so viel. Und ich finde, er klingt an ganz vielen Stellen einfach auch wie so ein Londoner Ex-Privatschüler, der irgendwie nach amerikanischem Rockstar klingen will. Und die Kings of Leons sind auch auf jeden Fall ein Modell, das dem sie dann nacheifern und das ist nur so mittel gelungen. Also es sind auch keine richtigen Hits auf der Platte.
Das finde ich nicht so. Also mir fallen übrigens zwei andere Referenzgrößen ein, nämlich Coldplay und Foo Fighters.
Ja, auf jeden Fall. Foo Fighters habe ich auch geschrieben in meiner Kritik. Total, es gibt einen Foo Fighters Song. Yeah.
Ja. Und ich meine, das ist ja ohne Wertung erstmal. Ja. Ich meine, die haben auch genug Fans. Und ich finde auch, ich habe auch gelesen, dass es überall gelesen, dass die Platte kein Hit Potenzial hätte und dass man denen das anrechnen soll, dass die das mal probiert haben. Ich finde das überhaupt nicht. Ich finde, Markus Mumford ist ein Hit-Trüffelschwein.
Aber welcher Song ist denn ein Hit hier?
Also ich fand die ersten 6 oder so, die funktionieren auf jeden Fall.
Wenn Claudi und ich jetzt ins Karaoke-Studio gehen würden, das würde umfallen.
Also auf der Facebook-Seite Andreas Müller Soundcheck, wo sie mit diskutieren können, da hat jemand geschrieben, man könnte auch sagen, Selbstabschaffung. Also Mumford & Sons arbeiten mit diesem Album an ihrer Selbstabschaffung.
Die haben sich gehört.
Ja, genau.
Die haben sich ja gar nicht angeschafft. Das ist ja der Punkt. Abschaffen kann man ja nur, was man erst anschafft.
Ich finde es auch wirklich, es ist absolut der konsequente Schritt, den sie getan haben, weil niemand hätte so ein neues Fiddle-Banjo, wir fahren mit der Landlust raus aufs Land-Album hören wollen. Also, und dafür, dass sie jetzt tatsächlich klingen zwar beliebiger, aber es klingt deswegen trotzdem nicht schlecht.
Elissa, ich dachte, das heißt die fantastische Seite, Andreas.
Ja, egal. Ja, also für mich, ich war sehr überrascht, muss ich sagen. Angenehm überrascht. Ich hatte das Schlimmste erwartet.
Also für mich ist es das Schlimmste und ich sage euch, davon wird nichts bleiben von dieser Platte. Das verpufft. Das ist total heiße Luft.
Also was ich mich natürlich frage, wie geht das jetzt weiter? Ne? Die sind Ende Ende 20, haben also wirklich sehr, sehr viel erreicht bis dahin, haben eine riesige Gefolgschaft, Grammys im Schrank, sind einfach noch irre jung für das, was sie schon vorzuweisen haben. Und es muss ja irgendwie weitergehen.
Pass auf, wir schicken denen ein paar Sampler, ein paar Drumcomputer und dann warten wir auf den Radiohead-Turn. Mal gucken, ob sie das hinkriegen. Dann werden sie zu einer elektronischen Band. Na, keine Ahnung, also das ist mir also eigentlich auch egal. Ich glaube, die machen jetzt noch zwei Platten so in der Art. Und dann wird ihnen nichts mehr einfallen und dann werden sie vielleicht tatsächlich ihre alten Instrumente wieder rausholen.
Naja, und dann aber nicht mehr im Stadion stehen, sondern vielleicht wieder auf kleinen Bühnen. Das wäre dann auch wieder konsequent. Da sind so viele Kreise, die sich schließen könnten. Gefällt mir.
Ich glaube, Markus macht demnächst was alleine.
Okay, wir hören jetzt noch einen letzten Song vom neuen Mumford & Sons Album, der heißt Only Love. Die Wertung für das neue Mumford & Sons Album Wilder Mind geht so.
Geht in Ordnung. Niete. Hit. Geht in Ordnung.
Ja, Fanny Tank sagt, dieses Album ist ein Hit.
Mutig von mir.
Vor allem, weil du neben mir sitzt.
Nadine Lang genau sagt, es ist eine Niete und Claudia Gerz und ich sagen, ja, es geht in Ordnung. Und für alle, die Mumford & Sons spielen, zweimal die Waldbühne in diesem Juli. Das erste Konzert am 17. ist ausverkauft. Am 18. kommen sie dann nochmal. Radio 1 präsentiert die beiden Konzerte. Ja, können Sie dann ja mal gucken, wie das live
da ist. Da ist das Durchschnittsalter aber 15, das muss man wissen.
15?
Also live, nee, also sage ich, also ich habe ja mal so eine Konzertbesprechung gemacht und da habe ich mich extrem alt gefühlt.
Okay. Für alle, die den Folk eben vermisst haben, denen sei das tolle neue Album von The Weather Station empfohlen. Hinter The Weather Station steckt die Kanadierin Tamara Lindemann. Die hat mit Loyalty wieder ein sehr anmutiges und intimes Album veröffentlicht. Damn the Valley von US Girls. Und hinter den US Girls steckt nur ein Girl, die Amerikanerin Megan Remy, die schon eine Weile im kanadischen Toronto lebt. Und demnächst soll was Neues von ihr erscheinen. Damn the Valley ist der erste Single aus diesem neuen Album. Hallo nochmal zur zweiten Stunde Soundcheck auf Radio 1. Vier Musikkritikerinnen besprechen vier neue Alben. Und die Kritikerinnen heute sind Claudia Gerd und Fanny Tank von Radio 1.
Hallo.
Hallo.
Und Nadine Lange von unserem Kooperationspartner, dem Tagesspiegel. Mein Name ist Elissa Hirsemann, an der Technik ist Stefan Lindner. Tokotronic und Mumford & Sons haben wir schon besprochen. Das nächste Album kommt von Roisin Murphy. Bitte schön, Nadine.
Ja, Roisin Murphy wird vielen Leuten sicherlich noch von ihrer Zeit mit Moloko ein Begriff sein. Allerdings ist das jetzt auch schon wieder ein bisschen her und sie hat auch sonst nicht so viel von sich reden gemacht in letzter Zeit. Deswegen kann man sie vielleicht noch mal ein bisschen genauer vorstellen. Roisin Murphy ist 1974 in Irland geboren worden und ihr Name, das ist Gälisch, heißt auf Deutsch so viel wie Röschen. Und ihre Familie ist dann, als sie 12 war, nach Manchester umgezogen und danach ist sie dann nach Sheffield gegangen. Ihre Familie, ihre Eltern haben sich getrennt, sind zurück nach Irland, aber sie wollte gerne in UK bleiben. Und 1994 dann, mit 20, hatte sie eine Schicksalsbegegnung in Sheffield bei einer Party. Da traf sie nämlich Mark Bryden. Sie tanzte da irgendwie so ein bisschen rum und der Mark Bryden ist Producer und Mixer, also war schon so ein Musikgeschäft. Sie hatte gar nichts mit Musik zu tun, aber sie tanzte da und sagte zu ihm, "Do you like my tight sweater? See how it fits my body." Okay, ich krieg das jetzt sicherlich nicht so gut hin, wie sie das damals gemacht hat. Jedenfalls hat sie ihn offenbar nicht so mit dem Akzent wahrscheinlich. Ihn hat es auf jeden Fall beeindruckt. Ihm hat beides gefallen, offenbar der Sweater und auch der Body. Und die beiden haben dann eine musikalische und romantische Beziehung begonnen unter dem Namen Moloko. Und ihre erste gemeinsame Platte, die ein Jahr später rauskam, hieß dann natürlich auch "Do You Like My Tight Sweater?" Und die beiden haben dann in den nächsten Jahren, also bis 2002, solange wie die Beziehung ungefähr hielt, noch drei wunderbare weitere Alben rausgebracht mit so schönen Hits wie Sing It Back oder The Time Is Now. Und das sind alles Alben, die man sich immer noch sehr gut anhören kann. Also britische Popmusik vom Feinsten. Und ja, dann 2002 ging es wie gesagt auseinander und Roisin Murphy machte Solo weiter, brachte ihr Debüt 2005 raus, Ruby Blue hieß es und war zusammen mit dem Produzenten und Musiker Matthew Herbert eingespielt. Sehr anspruchsvoll, aber sehr toll. Die Sache hatte so ein ziemlich weites Soundspektrum von experimenteller Elektronik mit ein bisschen Jazz-Einflüssen und war sehr interessant. Ganz andere Richtung ging dann das zweite Soloalbum von Roisin Murphy 2008. Da hat sie sich dann mehr so in richtig so Club-Richtung begeben. Fantastisches Disco-Album eigentlich. Hochglanz-Pop, würde ich sagen. Leider ist das ein bisschen verpufft. Sie hat sich wohl auch selbst davon erwartet, dass es richtig abgehen würde, aber das ist nicht passiert. Sie ist leider nicht die nächste Kylie Minogue geworden. Ich verstehe es auch bis heute nicht. Und dann ist sie so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, hat aber zwei Kinder bekommen und letztes Jahr tauchte sie dann mit einem etwas obskuren Projekt wieder auf, so einer EP mit italienischen so Schlager-Disco-Songs, alles auf Italienisch gesungen. Das kam daher, dass ihr Partner Sebastian Properzi Italiener ist und der, das ist bestimmt falsch ausgesprochen, der ist Italiener und wahrscheinlich so eine Art Liebesalbum von den beiden, sehr lustig auch. Mit dabei war damals auch schon Eddie Stevens und der Mann ist jetzt bei dem neuen Album von Roisin Murphy, Hairless Toys, eine zentrale Figur. Er hat das nämlich produziert und mit ihr zusammen geschrieben. Die beiden kennen sich schon sehr lange, seit 97 mischt er schon mit bei den musikalischen Projekten von ihr, hat also Sachen für Moloko arrangiert und war bei ihren Tourneen der Musical Director und ja, er hat halt ein Studio und dort haben die beiden sich zusammengesetzt und die Stücke ausgefrickelt, die wir jetzt hier auf der Platte haben, es sind 8 Stück, die sind alle so ein bisschen überlang und sehr interessant, das werden wir gleich noch genauer auseinanderfieseln. Vielleicht noch kurz zum Titel, Hairless Toys, es bedeutet gar nichts, das ist eigentlich ein Missverständnis zwischen den beiden gewesen, zwischen Stevens und Murphy. Er hat sie gefragt, wie heißt der Track und sie sagte irgendwas von Careless Talk und er verstand Hairless Toys und das zeigt schon den Humor von den beiden, haben sie dann einfach gelassen. Und ja, wir hören jetzt mal den ersten Track von dem Album, der heißt Gone Fishing.
Roisin Murphy mit ihrem Song Gone Fishing von ihrem Album
Hairless Toys.
Hairless Toys, genau. mir gefällt ja, also ich finde, sie könnte damit jetzt gerade gut beim X-Jazz Festival auftreten, was in Berlin
sehr
läuft.
Sehr gut, ja.
Also diese Mischung aus Elektro und so ein bisschen Jazzy. Ich finde, es ist ein sehr stilsicheres, geschmackvolles und kosmopolites Album. Und ich finde, es zeigt sehr schön, dass Elektro halt nicht nur Disco ist, Four to the Floor, sondern eben auch diese andere Seite der Nacht irgendwie hat. Das ist, ja, also geschmacksvoll und stilsicher sind so die Sachen, die mir als erstes einfielen, als ich das Album hörte.
Eben, genau. Und gerade der Song hat ja auch gezeigt, warum sie nicht die zweite Kylie Minogue geworden ist. Sie hat zu viel Grips.
Ja, also einfach, absolut.
Sie hat doch da in diesem Song irgendwie verarbeitet, diesen Film, den sie gesehen hat, diesen Doku-Film,
Paris is Burning.
Mhm. Genau, über diese Transvestiten- und Schwulen-Szene in dem New York, also Ende der 80er, Anfang der 90er. Und da hat sie, glaube ich, so ganz empathisch mit diesen sensiblen Geschöpfen mitgeführt, die sich wirklich nur in diesem einen Haus wohl und frei und wie sie selbst fühlen können, in dem diese Balls veranstaltet werden, wo halt Look...
ja, ist so wie so Catwalks, wo man sich genau so Themen gibt.
Super. Und da sieht man schon an diesem Song, wie sie das erzählt und wie sie das empathisch nachempfindet und wie viel Text dieser Song einfach hat. Also das ist einfach keine stupide Dance-Nummer oder so. Und das durchzieht sich ja durch das ganze Album.
Ja.
Wahnsinn.
Also ich merke, dass ich lange nicht alles von diesem Album durchdringe, was ja was Gutes ist. Ich merke genauso deutlich, dass es gut ist. Also ich kapiere das alles gar nicht, genieße das aber, dass ich das alles nicht kapiere. Oder also in diesem Sinne, dass ich einfach mich nicht gut genug auskenne, um da Werten dran zu gehen. Aber ich merke sofort, dass das irgendwie super ist. Und das kriegt mich sofort. Und das ist ja eigentlich das Beste, wenn man als totaler Genre-Idiot sowas hört. Und dann dieses unmittelbare Gefühl hat, oh, hier ist was ganz Besonderes auf dem, ich wollte schon sagen, Turntable. In meinem Fall einfach nur ein spießiges CD-Deck.
Ja. Du hast ja gute Instinkte, da genau. Kannst du dir auch vertrauen. Also ich muss gestehen, dass es mich nicht direkt am Anfang sofort gecatcht hat. Ich habe schon ein bisschen gefragt, was das soll und wie das alles zusammenpassen soll. Ich fand, das teilweise gingen die einzelnen Spuren irgendwie so auseinander und das ist schon so ein bisschen eine Arbeit gewesen für mich. Ich fand das ein bisschen sperrig am Anfang, aber das ist halt so ein Album, das wirklich immer größer wird. Und interessant ist, dass wie sie singt. Also das, da können wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen mehr drüber reden, weil sie, okay. Genau, reden wir später drüber.
Kannst weiterreden.
Das ist jetzt der Track
Uninvited Guest,
genau.
Und da ist der Gesang wirklich, da sollte man mal hinhören. Mhm. Uninvited Guest von Roisin Murphy, die ich persönlich ja immer eher so als, ja, Stilikone ist so ein total beklopptes Wort, aber so als irgendwie schrille Person, die immer ihrer Zeit voraus war, wahrgenommen habe. Also gerade von den Outfits, alles an ihr war irgendwie schrill. Mich hat das auch oft genervt beim Moloko, also schrille Musik mit krass schriller Stimme und schrille Outfits. Und hier, finde ich, kommt das erste Mal zusammen, dass Musik und Stimme irgendwie eins wären. Das war das, was mir als erstes aufgefallen ist, dass ich so dachte, wow, die kann ja auch anders. Und das ist das, was ich wirklich total toll finde.
Weil es so laid back ist, meinst
ja,
du?
Ja, sie, also so, sie lässt sich im Prinzip nur ein bisschen gehen und gibt nicht alles. Sonst hat sie immer so Gas gegeben. Sie ist so eine Powerfrau tatsächlich, ne? Overpowered.
Ja, sie singt, sie haucht oft mehr, als dass sie singt. Das ist echt sehr zurückgenommen vom Gesang her. Und ich hab das Powerige erst vermisst und dachte so, jetzt lass doch mal raus. Aber du hast recht, es würde gar nicht passen zu den Songs, die ja auch nicht so straightforward sind. Der hier auch gerade super schön, dieser eckige Groove und mit der Orgel und dem richtigen Schlagzeug, das war ja kein Drumcomputer, das war sehr elegant.
Es ist auch, finde ich, aber kein, also das Gegenteil von der Power ist nicht jetzt sich gehen lassen, sondern das ist jetzt ja auch wieder totale Power, nur auf eine ganz andere Art. Also das ist auch wieder total pointiert, das hat eine ganz genaue Richtung, das ist auch völlig zu Ende gedacht und geplant. Also da ist nicht irgendwie sowas Zufälliges drin, sondern es ist eben ein ganz anderer Ansatz, der wahrscheinlich in 8 Jahren, die sie ja jetzt Pause gemacht hat, vor dieser Platte wachsen konnte und eben an einem Punkt auch war, wo das Album dann einfach auf den Punkt auch so dann rüberkommt. Also da ist kein Gewackel oder nicht dieses, dass man sich noch nicht so ganz sicher ist oder irgendeine Findung, sondern das war klar, wie das sein soll, bevor das eingespielt wurde. Und ich finde, das merkt man.
Das ist ziemlich kontrolliert, ja, das stimmt. Wobei es halt auch so witzige Sachen gibt, die auf mich so, also dieses Pfeifen, was wir in diesem Song eben gehört haben zum Beispiel, das wirkt auf mich total unfertig eigentlich, als hätten sie da nicht den richtigen Einfall gehabt, wie sie das jetzt, dieses Element besetzt, sondern hätte er einfach mal gepfiffen und dann haben sie am Ende gesagt, lassen wir so, ist doch lustig. Sie haben halt auch Humor, also das merkt man eben auch, das ist nicht so bitter ernst. Und ja, Roisin Murphy hat zum Beispiel auch ein Talent, super seltsame Vokabeln zu benutzen. Also ihre Texte stecken voller Wörter, die man eigentlich im Lexikon nachgucken muss. Und wir hören nachher auch noch einen Song, der heißt Unputdownable. Ich meine, was ist denn das für ein Wort? Das heißt, man kann es nicht hinlegen, das Buch. Also dieser Effekt, man muss immer weiterlesen. Und da vergleicht sie ihren Lover irgendwie mit einem Buch, in dem sie zwischen den Zeilen liest und so. Eigentlich total beknackt, aber wie sie singt, hört man es gern.
Aber da haben wir auch die Antwort auf die Frage, was sie mit ihren ganzen italienischen Liebhabern will. Das ist eben auch die Spielfreude, die ja sehr italienisch ist. Und die, finde ich, man auch merkt in den Titeln, in den Texten, in der Musik. Das ist eine gewisse Lebensfreude, die sich eben auch in Spielfreude äußert. Weil wir nämlich eben off-air überlegt haben, wieso hat die eigentlich immer italienische Männer? Wie passt das zusammen? Aber genau so passt das halt zusammen.
Und sie hat wahrscheinlich also die Platte von Tokotronic gehört, denn Dirk von Luther hatte auch so einen tollen Vergleich, Liebe und Bücher, und es scheint irgendwie, das passt zusammen.
Also kann man einfach nicht weglegen. Unputdownable von Roisin Murphy. Roisin Murphy von ihrem neuen Album Hairless Toys, und das ist die Wertung.
Hit, 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 Hit.
Genau, am 31.05. spielt Roisin Murphy beim Berlin Festival, präsentiert von Radio 1, und das wird garantiert interessant, allein schon wegen der vielen Outfits.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Das letzte Album für heute kommt von My Morning Jacket und heißt The Waterfall. My Morning Jacket sind eine Band aus Kentucky, die sich 1988 gegründet haben und seitdem Rock in allen möglichen Variationen anbieten. Psychedelic, Roots, Southern Rock, Country Rock, Prog Rock. Also es lässt sich zusammenfassen, sie rocken. Die Band hat jede Menge Mitglieder verschlissen seit Ende der 80er. Die einzigen Konstanten sind der Sänger Jim James und der Bassist Tom Blankenship. Und My Morning Jacket sind auch bekannt für ihre exzessiven Live-Shows. Sie können auch mal 4 Stunden dauern. Es gab zum Beispiel auch mal Pläne, dass My Morning Jacket The Electric Mayhem Band werden. Also eine fiktionale Band aus der Muppet Show, die dann auch auf Tour gehen. Das hätte dann so ähnlich aussehen sollen wie Damon Albarn mit seinen Gorillas. Also die Puppen sind auf der Bühne und hinter der Bühne halt My Morning Jacket beziehungsweise The Electric Mayhem, und das sagt schon sehr viel über die Band aus. Sie machen halt wirklich viel mit, haben Witz. Die einzelnen Mitglieder haben auch 1000 andere Projekte und Nebenbeschäftigungen. 2005 kam ihr Album Z raus, das war so eine Art Visitenkarte für Festivals weltweit. Also sie wurden nach diesem Album weltweit gebucht, wie verrückt auch. 2008 kam dann Evil Urges, damit haben sie so die breiteren Massen erreicht. Dafür waren sie auch mit einem Grammy nominiert. Und sie galten seitdem eigentlich als so eine Art Kentuckys Antwort auf Wilco. Also eine Band, die auch im Country und Rock'n'Roll zu Hause ist, aber nicht mit jedem Album den Genrewechsel und einschneidende Experimente durchmacht, so wie My Morning Jacket das praktizieren. Sie arbeiten musikalisch viel mit Hall-Effekten. Das passt auch gut zu den Texten von Jim James, die sich gern irgendwie mit Naturmystik und Magischem beschäftigen. So richtig gezündet sind My Morning Jacket irgendwie noch nicht. Ich kann mir das nicht so richtig erklären, weil musikalisch wäre das auf jeden Fall drin. Ihr neues Album The Waterfall ist ihr 7. Studioalbum. Aufgenommen haben sie das in Stinson Beach in Kalifornien. Das ist übrigens der Strand, wo auch Basic Instinct gedreht wurde. Also es ist eine Gegend, nicht nur mit schönen Stränden, sondern auch mit vielen Klippen und rauer See. Das ist ja so eine Gegend, wo Wildheit und Schönheit zusammenkommen. Und ich kann das sehr, sehr gut verstehen, dass Bands an einem Punkt ihrer Karriere sagen, okay, wir müssen jetzt mal an diesen musikalischen Sehnsuchtsort Kalifornien ein Album aufnehmen. Und ich habe mich total gefreut, als ich gehört habe, wow, Kalifornien, da haben sie das Album aufgenommen, weil ich bin totaler Kalifornien-Musikfan. Und wir werden das gleich mal vertiefen, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist das falsche Kalifornien, das sie da irgendwie aufgenommen haben. Hier sind My Morning Jacket mit Compound Fracture. Compound Fracture von My Morning Jacket. Und als ich gerade sagte, Kalifornien und so, das falsche Kalifornien, da hieß es hier in der Runde, ja, aber es klingt doch voll nach Kalifornien. Ja, aber eben leider das Falsche.
Nein, das ist gar nicht das Falsche, das ist wunderbar. Das ist dieses 70er-Jahre Softrock-Westcoast-Zeug. Oh, ja, genau. Ich finde es wunderbar, das ist einer meiner Lieblingssongs jetzt in dieser Sendung. Das ist total super, diese Cheesiness. Also, okay, der Background-Core, der ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber wenn man weiß, dass da Brittany Murphy von Alabama Shakes mitsingt, ist man sofort versöhnt. Ach so. Und überhaupt, also mir gefällt das total. Also ich könnte niederknien vor diesem Refrain. Jim James ist einfach ein begnadeter Sänger. Und es gibt noch so einen Song, den Titelsong, den hören wir jetzt gleich, der geht in die ähnliche Richtung, und einfach wegen den zwei Songs ist es schon ein Hammer-Album. Also ich bin total verliebt. Das macht sowas Ähnliches mit mir wie damals Z. Da gab es auch so einen Song, der heißt Anytime. Und Anytime, kannst du den bei mir auflegen, und ich habe Endorphinausschüttung ohne Ende, keine Ahnung, das ist irgendwie zerebral bei mir, glaube ich. Und ja, von daher... Yay.
Also ich muss kurz nochmal sagen, dass Kalifornien, das ich erwartet hatte, war eher so das Laurel Canyon Kalifornien, also da, wo The Byrds, Joni Mitchell, Crosby, Stills, Nash & Young sich rumgetrieben haben. Sowas, keine Ahnung, sowas federleichtes, entrücktes, durchlässiges.
Aber ja, es gibt doch auch diese vorgegebenen Songs auf der Platte.
Ich finde es schon sehr Classic-Rock-mäßig. Also so auf der Autobahn, du drehst diese ganzen Classic-Rock-Stationen an und dann kann das
sein. Nein, es kommt immer nach so einem Song, kommt ja immer ein ruhigerer. Ich meine, da gibt's mehr Akustikgitarren als bei Mumford & Sons, also auf der neuen. Es gibt wunderbar parallel geführte, zweistimmige Akustikgitarren im hinteren Teil von der Platte. Also da würden die Classic-Rock-Leute aber auf die Dächer steigen, wenn sowas in ihrem Radio
ist. Advanced Classic Rock.
Apropos Akustikgitarre. Wir hören ja nachher auch noch mein Lieblingslied der ganzen Soundcheck-Sendung. Okay. Das ist nämlich das mit der Akustikgitarre. Und es ist auch nicht deshalb mein Lieblingslied, weil es nur auf Akustikgitarre ist, sondern weil es einfach das allerbeste Trennungslied ist, was ich seit Ewigkeiten gehört habe. Und ich muss sagen, für mich hat dieses Lied eigentlich meinen Höreindruck der ganzen Platte gefärbt. Also erstmal lief die so durch und ich mag die Stimme auch gerne und ich glaube auch, dass sehr viel in dem Fall über die Stimme läuft. Also genau wie bei Mumford & Sons ist das einfach eine Band mit einem sehr starken Sänger, an dem sich eben so Gemüter scheiden. Aber ich fand, die ist so, ja, die war am Anfang so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich wusste nicht so richtig, was genau jetzt der rote Faden ist. Ich glaube, den gibt's auch nicht. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm. Aber als dieses Lied kommt, und das hören wir erst später, oder ja, als das kam, da habe ich gedacht, boah, wer so ein Lied schreibt, ist mir völlig egal, die anderen 12 Songs auf der Platte. Das reicht schon. Also
mir ging es da ganz anders. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, also egal ob jetzt Ballade, Akustikballade quasi oder Rocksound, das war immer irgendwie straight. Also mir fehlte irgendwie so der doppelte Boden, irgendwie das Verspielte, so was ich von dem Jim James irgendwie eben gewohnt bin. Und deshalb war ich doch auch enttäuscht.
Wir hören jetzt mal den Titelsong des Albums von My Morning Jacket, In Its Infancy, The Waterfall. In Its Infancy, The Waterfall von My Morning Jacket. Und an diesem Song gibt's wirklich gar nichts auszusetzen. Das ist einer der besten Songs auf diesem Album.
Ich stimmt.
Muss nur sagen, also ich gehöre tatsächlich zu den Getauften. My Morning Jacket gehören zu einer meiner absoluten Lieblingsbands. Deswegen tue ich mich vielleicht auch ein bisschen schwer. Und ich wusste irgendwie länger nicht, was komisch an dieser neuen Platte ist. Und dann habe ich mir nochmal die beiden Vorgängeralben angehört, die wirklich Bombenplatten sind. Die sind witzig, die sind verschmitzt und die kommen immer irgendwie mit so einem Schelm um die Ecke. Und genau das ist es, was mir auf dieser Platte fehlt. Also da ist so ein heiliger Ernst eingezogen. Das Subtile fehlt mir irgendwie.
Aber, also die Orgel da eben war doch der heilige Schelm schlechthin.
Ja, das ist nicht bei allen
Songs.
Aber das, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Jim James jetzt in dieser Transcendental Meditation Church da ist, wo auch David Lynch ist. Also es ist irgendwie so, es ist, ja, ernst ist irgendwie, glaube ich, das Wort. Es ist nicht mehr verschmitzt. Das ist das, was ich der Platte irgendwie vorwerfen möchte.
Das habe ich überhaupt nicht bemerkt, aber vielleicht liegt es da tatsächlich auch daran, dass ich die nach Set ein bisschen aus den Augen verloren habe, weil ich mich nicht mehr so wahnsinnig für Rockmusik interessiert habe. Und ich habe jetzt vorhin auch nochmal die Crucial, die letzte Platte gehört von, ich glaube, 2008 oder 11 oder so. Ja, genau. Die fand ich, da habe ich zum Beispiel gedacht, das ist ja total langweilig, lässt mich total kalt. Also vielleicht ist das tatsächlich eher die Platte, die Fans irritiert, als jemanden wie mich, der es einfach nur so hört und sich total freut über die Sachen wie diese komische Orgel oder Pedal-Steel-Einsatz zum Beispiel ist auch grenzwertig hier teilweise auf der Platte, aber ich finde es eigentlich sehr inspirierend.
Vielleicht ist das auch das Stichwort. Ich glaube, die Form ist vielleicht das, wo jetzt der Humor eingezogen ist. Also es ist vielleicht nicht mehr so stark die Erzählung oder die Haltung, sondern es ist auf einmal eine bestimmte Form in den Stücken, die eben auch teilweise relativ merkwürdig wechselt. Und zum Teil weiß man nicht so genau, kommt das jetzt von der Transcendental Church oder kommt das jetzt vom Humor?
Ich finde diese Platte eher straight als irgendwie um die Ecke gedacht. Also ich finde die so, die ist so geradlinig auf eine Art und Weise, die ich My Morning Jacket nicht zugetraut hätte. Das irritiert mich. Also ja.
Also schon allein, weil seine Stimme auch die ganze Zeit so weit vorne ist. Der hat ja auch schon mal Songs gemacht, wo die sehr viel weiter im Raum war und man irgendwie das Gefühl hatte, man kann zu ihm durchdringen richtig und dahin laufen oder so. Und das fehlte mir bei diesem Album jetzt auch, ja.
Naja, aber...
Ja, aber.
Das ist auch interessant. Du kannst zu ihm besser durchdringen, wenn er weiter weg ist. Ich hätte jetzt genau das Gegenteil gesagt. Er ist näher dran, da komme ich dann auch schneller hin.
Nee,
so.
Ich möchte auch den Teil der Arbeit erledigen. Ne? Also ich will auch mitmachen. Das ist ja dann, es schmeckt besser, wenn man selbst dran teilhatte.
Das verstehe ich irgendwie gut. Aber trotzdem.
Also es ist natürlich auch wirklich Kritteln auf sehr, sehr hohem Niveau, weil die Platte klingt wie alle My Morning Jacket Platten einfach wirklich Bombe.
Wir mögen ihn alle.
Aber ja, vielleicht braucht es einfach bei mir persönlich noch ein bisschen. Also ich habe mir da noch kein abschließendes Urteil
Aber zum Beispiel der nächste finale Song,
auf den du ja hinlebst.
Auf den ich hinlebe seit 21 Uhr. Ich meine, der Refrain geht, I hope you get the point. Vielleicht und ich meine, mehr Augenzwinkern geht ja eigentlich nicht.
Genau, und es geht darum, dass sie sich trennen. Und er singt es so, als würde er sagen, bestell mir mal einen Tee.
Ja. Und er sagt vor allem, ja, ich hoffe, du verstehst das irgendwie so. I hope you get the point. Es ist einfach...
Ich bin einfach nicht so cool, glaube ich.
Okay, wir hoffen jetzt mal, dass Sie alle verstehen, was ihr meintet. My Morning Jacket mit I hope you get the point, honey. My Morning Jacket mit dem Song I hope you get the point. Oh, I get the point. Sie hätten es in diesem Fall, was jetzt gerade ein bisschen schade, dass wir Radio machen und kein Fernsehen, weil Sie haben verpasst, was hier abgegangen ist in Fanny Tangs Gesicht.
In Nadine Langes, nicht minder.
Bisschen minder, ja. Aber...
Die Wertung für dieses Album sieht so aus.
Geht in Ordnung. Hit, Hit, geht in Ordnung.
Ja, Nadine Lange und Fanny Tang sagen, dieses Album ist ein Hit. Und Claudia Gerd und ich sagen, es geht in Ordnung. Vielleicht in ein paar Jahren ist es dann auch ein Hit. Fanny Tang hatte auf jeden Fall eine Premiere heute. Nämlich, sie hat allen Alben 4-mal Hit gegeben.
Das kommt, weil ich rot anhabe. Heute muss ein Fest sein.
Okay. Deswegen bist du jetzt für den Soundcheck Award qualifiziert.
Vielen Dank. Ich hoffe, dass ihr ihn mir übergebt.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Nadine Lange, Fanny Tang, Claudia Gerd und danke auch Stefan Lindner an der Technik. Es folgt Lost in Music mit Jürgen König. Nächste Woche ist dann Andreas Müller wieder am Start. Und bis zu den Nachrichten gibt's noch ein Lied von einer deutsch-türkischen Band, deren Sound mich im Görlitzer Park tatsächlich mal magisch angezogen hat. Ich war da mit dem Rad unterwegs und ich wollte eigentlich so schnell wie möglich nur durch. Und dann kam da von irgendwoher diese Musik. Ich bin dann dahin und über eine Stunde geblieben. Die Band heißt Farfara, ist ein Trio. Zwei Mitglieder leben in Istanbul und der dritte im Bunde lebt in Berlin. Die haben gerade ein neues Album auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain aufgenommen. Ich find's ziemlich toll und die dürfen gerade im Antje Ökelsund in der Rigaer Straße spielen. Wer da jetzt nicht ist, weil er die Sendung hört, die spielen im Juli nochmal beim Down by the River Festival. Im About Blank am Ostkreuz. Mein Name ist Elissa Hirsemann. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und viel Spaß jetzt mit Farfara und ihrem neuen Lied Call.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.